Okay, sprechen wir ein bisschen über Neuigkeiten im Savage Worlds Umfeld. Ripples ist ja mit knapp über 17.000, 18.000?
Ja, also ohne die Nachzügler. Ja. Mhm. Also wir haben die Erfahrung gemacht generell, dass da nochmal 30% Nachzügler hinterherkommen. Ich weiß es gar nicht, im amerikanischen, du hast das ja verfolgt. Es gibt ja dieses Backup-Kit-System, ne?
Ja.
Und das scheint ja gut
anzukommen. Das ist das Standardprozedere anscheinend bei allen möglichen Kickstarter.
Ja, weil das ist, also ich hatte gehört auch, dass viele Leute gesagt haben, also viele Crowdfunder gesagt haben, Backup-Kit und so, bis sie dann die Zahlen gesehen haben. Also es gibt ja ein paar, die das veröffentlicht haben. Mhm. Und das scheint tatsächlich so zu sein, dass nach Abschluss der Kampagne im Schnitt nochmal 30% eben dazukommen. Ja. Ja, wir sind halt jetzt bei uns im Crowdfunding bei 17.000 ein bisschen gelandet, ohne Nachzügler. Wir werden auch die offizielle Nachzüglerphase erst in der nächsten Woche eröffnen, weil wir halt jetzt mit RPC und so weiter im Stress waren. Es war deutlich erfolgreicher damit nochmal als die Crowdfundings vorher. Es war auch.
Hast du auch über deine eigenen Erwartungen drüber geschossen?
War auf jeden Fall über meine eigenen Erwartungen. Also hätte ich nicht mit gerechnet, dass das. Also ich war mir sehr sicher, dass es natürlich bei allen Projekten, die wir so machen, dass es eine bestimmte Menge unserer Fans halt auch anspricht. Ich meine, es ist halt auch Savage Worlds. Ja, aber mein persönlicher Tipp waren halt so 8 bis 10. Oh, und dass wir dann, ich hätte gesagt, 15 ist aber schon, wenn es wirklich gut ankommt, dass da nochmal drüber hinausgeht. Ich denke, ich glaube, einer der Hauptpunkte, warum sich das so positiv entwickelt hat, war halt die Öffentlichkeitsarbeit in den letzten Monaten. Also die regelmäßigen Friday-Updates, dass wir die Arbeitsdateien zur Verfügung stellen, dass wir zeigen, was wir gerade immer machen, woran wir arbeiten, wenn es hakt, woran es hakt. Mhm. Und das hat man halt unheimlich gemerkt. Das merkt man auch zum Beispiel in den sozialen Netzwerken, auf Facebook, dass wir da halt viel positives Feedback bekommen und die Leute damit deutlich zufriedener sind.
Klar, Offenheit schafft Vertrauen.
Ja, das ist eine reine Vertrauensfrage und das ist auf jeden Fall so, dass sich das positiv verändert hat. Also in beiden Richtungen. Das ist,
Weit seid ihr denn mit Dresden Files?
Ja, so wie im letzten Crowdfunding Friday, also gestern veröffentlicht, sind wir da sehr weit. Wir sind natürlich aufgrund der Umstände hinter dem Zeitplan zurück. Wir mussten ja quasi im Januar von vorne anfangen. Wir haben den Bäckern auch die kompletten Arbeitsdateien, die wir jemals hatten, also auch das, was vor Januar entstanden ist, ja zur Verfügung gestellt, wodurch sie sich selber ein Bild machen konnten von der Arbeit, die halt von August bis Dezember gelaufen ist. Wir haben, ich glaube, nächste Woche sollten alle Texte vorliegen von beiden Bänden. Die Paranet Papers sind auch schon sehr weit. Die hatten wir eigentlich ja für März 2017 so grob anvisiert. Die werden definitiv früher fertig werden, weil die Texte spätestens Mitte diesen Jahres, ich denke so Ende Juli, werden die Texte vorliegen. Mit dem Design ist begonnen worden. Ja, wir hatten zwei Krankheitsausfälle dann bei den Übersetzern. Das haben wir aber auch bekannt gegeben. Und es fehlt jetzt, ich glaube, vom ersten Band, Kapitel 3, fehlen irgendwie noch 20, 30 Seiten. Und dann liegen beide Bände komplett vor. Das, was da ist, ist auch schon im Lektorat. Ja, wie gesagt, mit dem Layout ist so gesehen schon begonnen worden, so dass wir denken, dass wir maximal eine Verzögerung von dem Quartal haben.
Das ist angesichts der Umstände durchaus positiv, ja.
Ja, es ist angesichts aller Crowdfundings vorher generell eine sehr positive Entwicklung. Wir hoffen, dass wir das natürlich so grundsätzlich in Zukunft so hinbekommen.
Okay. Also, was ist denn das nächste Crowdfunding, was anstehen wird?
Zimbabwe.
Ja.
Ist das nächste große Crowdfunding. Wir haben es grundsätzlich für Juli avisiert. Wenn wir schaffen, Dateien eher fertig zu bekommen, werden wir das auch ein bisschen vorziehen. Das Grundregelwerk ist bereits übersetzt, ist bereits im Lektorat. Der Plan ist, dass mit Abschluss der Kampagne das druckfertige PDF vorliegt. Auch die Folgebände sind bereits in Übersetzung. Handelt sich ja um eine komplette Linie. Es gibt da ein Spielerhandbuch, Splitterhandbuch, also Erweiterungsregeln. Es gibt einzelne Abenteuer, Hintergrundbeschreibungen, Kampagnen. Es startet jetzt eine große Kampagne, also im Schwedischen. Und das englische Buch läuft auch so gut, dass die Übersetzungen vom Schwedischen ins Englische auch gesichert sind, dass da also regelmäßig dran gearbeitet wird.
Okay.
Und wir haben uns vor allen Dingen entschlossen, das haben wir lange darüber nachgedacht, bei so einem Warum unsere aktuelle Preispolitik weiterzuführen.
Also weiterhin Low Price.
Das bedeutet, dass Warum wird voraussichtlich um die 300 Seiten A4 Vollfarbe im Hardcover haben und 19,95 kosten, auch im Crowdfunding.
Habt ihr einen günstigen Drucker gefunden?
Also nicht günstiger als alle anderen auch, sagen wir mal so. Mhm. Wir sind halt der Meinung, dass wenn sich auf dem Markt noch was bewegen soll, wenn sich da was tun soll, dann müssen wir halt irgendwie die Preispolitik ändern. Müssen wir die Strukturen ein bisschen verändern, wir müssen andere Vertriebswege finden. Ja, und vor allem die Preispolitik, weil die ist halt für Nicht-Rollenspieler absolut unattraktiv.
Ja.
Und es geht halt auch darum, Reichweite zu generieren, die Marktdurchdringung zu erreichen.
Ja.
Wir wissen, dass Warum ein richtig geiles Spiel ist. Das Artwork ist von die gesamte Optik. Ist absolutes Top-Niveau. Die Weltbeschreibung an sich, das gesamte Konzept ist richtig genial. Die Regeln sind gut. Wir möchten eigentlich, dass so viele Leute wie möglich halt auch mal ausprobieren und spielen. Und die Wahrscheinlichkeit ist mit einem geringeren Preis natürlich wesentlich höher.
Logisch. Ist einstiegshürde auch niedriger.
Ja, wir haben halt auch die Erfahrung gemacht, ganz grundsätzlich, dass sich die Verkäufe da deutlich.
Okay.
Also das haben wir ja bei Seven Shirts zum Beispiel, ist ja auch ein niedriger Preis jetzt generell. Und da, wo wir es machen dürfen, wir können natürlich nicht immer die Preise so festlegen, wie wir wollen, weil der in der Regel der Lizenzgeber auch mitspricht. Aber ich hoffe, dass so ein Warum da entsprechend auch erfolgreich sein wird, dass wir das auch als Referenzprojekt für zukünftige Verhandlungen nutzen können.
Was tut sich denn generell bei Savage Worlds abseits Rippers? Gibt es schon Pläne für die Zukunft, welche Welt als nächstes übersetzt werden soll?
Was tut sich bei Rippers? Also die Companion ist klar. Die Companion sind ja vor kurzem auch crowdfunded worden. Die sind kommen auch pünktlich raus. Wir haben das Superhelden-Companion ist ja gestern als PDF erschienen. Das Science-Fiction-Companion ist in der Übersetzung fast durch. Das Horror-Companion wird auch im Juni irgendwie durch sein. Die Erscheinungstermine waren, glaube ich, September. Mhm. Die werden wir so halten können. Neben Rippers arbeiten wir an 50 Fathoms. Das ist bereits in der Übersetzung. Nach Rippers, dasselbe Team, das Rippers macht, wird danach East Texas University angehen.
Ja, okay.
Das möchten wir eigentlich auch noch in diesem Jahr fertigstellen. Das Crowdfunding nach Symbarum wird Nebula Arcana betreffen. Da ist das Setting-Band ist fertig. Der Abenteuerband ist jetzt so gut wie fertig. Da werden wir also nicht nur das Grundbuch crowdfunden, sondern direkt die komplette Spiellinie mit eigenen Bandings, Pokerdeck und so weiter. Was tut sich noch? Wir planen
Illyrion.
Illyrion wird sich natürlich, also wir haben ja jetzt schon keinen Termin genannt, keinen aktuellen mehr, wird sich noch ein bisschen hinziehen, bis es dann rauskommt. Ich träume von der Spiel. Ich denke, dass das realistisch ist, das zu schaffen. Wir haben da mit dem Layout jetzt auch begonnen. Wir haben mit dem neuen Artwork begonnen. Dadurch, dass der Sascha jetzt auch Vollzeit bei uns mitarbeitet, haben wir natürlich auch in dem Bereich nochmal ein bisschen mehr Kapazitäten. Sprich, da wird mir auch mehr der Rücken freigehalten, sodass ich mich noch mehr dann darum kümmern kann. Wir haben, was steht noch auf dem Plan, für Anfang nächsten Jahres Deadlands Reloaded.
Okay.
Wir arbeiten jedenfalls schon daran.
Natürlich eine extrem umfangreiche Linie, was die Bände angeht.
Ja. Ist an sich, klar, ist eine der umfangreichsten und komplexesten Linien, weshalb wir aktuell uns auch noch in der Planung befinden. Und es wird sich ja auch auf dem englischen Markt, was Deadlands angeht, noch einiges tun. Und wir haben...
Was heißt das?
Ja, so genau, muss ich gestehen, weiß ich das selber noch nicht. Das Noir dann erst nach Reloaded.
Okay.
Also ne, das werden wir auf jeden Fall vorziehen. Ja, das, wo wir selber drauf gewartet haben, Flash Gordon, ist ja Savage Worlds Flash Gordon.
Okay,
Pinnacle hat die Lizenz gekauft. Das haben sie ja angekündigt im letzten Jahr auf der GenCon. Hat sich bis jetzt aber verzögert. Kommt dann natürlich
raus. Ich weiß auch nicht, ob Space Pulp nicht zu abgefahren für die meisten Leute ist.
Ich glaube, zu abgefahren für Savage Worlds ist schwierig. Ja, schauen wir mal. Also, was da. Es tut sich viel bei Hellfrost.
Mhm.
Wir. Zwei Abenteuer, also der Nachdruck von Dunkle Saat und Schrecken der Vergangenheit, das erste rein deutsche Abenteuer, haben die RPC knapp verpasst.
Schau.
Und in diesem Jahr kommen noch die Saga der Frostgiganten auf Deutsch. Das ist eine umfangreichere Kampagne, Kampagnenband. Der erste Encounters-Band kommt in diesem Jahr auf Deutsch und Land of Fire. Mhm. Wenn das dann so hinhaut. Das sind alle in der Besetzung. Da arbeiten halt schon Teams dran.
Klingt nach vielen, vielen Baustellen gleichzeitig.
Ja, haben wir. Also tatsächlich ist es so, dass wir sehr, sehr viele Projekte parallel bearbeiten, aber es sind halt immer verschiedene Teams.
Ja.
Also das, was Prometheus Games selber, die Angestellten von Prometheus Games selber machen, ist ja hauptsächlich administrativ. Das heißt, wir koordinieren die Arbeit zwischen den verschiedenen freiberuflichen Teams. Und genau dafür haben wir zum Beispiel Sascha ja auch dazu geholt, weil ich halt, weil wir gemerkt haben, dass die Organisation unserer Rollenspiele, die Organisation der Crowdfundings, die Organisation unserer Romansparte und so weiter, das ist halt aktuell nur von mir alleine gestemmt worden. Und irgendwann ist dann halt mal die Belastungsgrenze erreicht.
Logisch. Romansparte ist ein gutes Stichwort. Ich habe jetzt gerade schon 4 Romane gesehen auf dem Tisch. Was hat euch dazu gebracht, in die Belletristikbranche einzusteigen?
Geld! Was hat uns? Ja, zum einen sind wir natürlich begeisterte Leser, ist klar. Also wahrscheinlich fast jeder Rollenspieler. Es war klar, dass wir möchten halt mit Prometheus Games wachsen. Logisch, sollte jede gesunde Firma auch ein Ziel im Auge haben. Und dann ist halt die Frage gewesen, was können wir halt neben den Rollenspielen noch machen. Irgendwann ist ja auch die Menge der Rollenspiele pro Monat, die man so veröffentlichen kann, ist ja auch endlich. Und wenn man so einen Plan sieht, ich meine, wie viele Rollenspiele pro Monat möchte man rausbringen? 3, 4, 5. Andere Verlage machen das auch. Wir haben ja momentan eine Schwemme.
Ja, auf dem Rand kommt sehr viel raus. Ja.
So. Und das ist auf der einen Seite sehr positiv, auf der anderen Seite ist da halt aber auch irgendwo nach oben eine Grenze gesetzt. Und wir wollten halt auch ganz gerne uns in den Markt ein bisschen reinbewegen, der größer ist, wesentlich größer.
Das heißt, das Games wird irgendwann mal aus dem Branding verschwinden. Und dann ist es nur noch der Prometheus Verlag.
Das ist also für den Romanbereich ist das Games ja schon aus dem Branding verschwunden. Da ist es der Prometheus Verlag. Und schauen wir mal.
Zu den Romanen, da noch von links von Felix.
Ja, mal laufen. Also, hast du einen? Okay. Also, wir haben aktuell haben wir 3 gedruckte Romane draußen, beziehungsweise 2 Romane und eine Anthologie. Faywind ist von Peter Hohmann. Peter Hohmann ist jetzt auch kein unbekannter Autor. Er arbeitet schon eine ganze Weile für Indie-Verlage, hat verschiedene auch Kurzgeschichtenbände, an denen mitgearbeitet, hat auch für, ich glaube, seinen Kurzroman Weißblatt einen Preis gewonnen. Und Faywind ist halt so ein, ich würde sagen, ein klassischer All-Age-Fantasy-Roman. Okay. Das ist halt die Heldenreise eines jungen Magiers, der nach dem Studium nach Hause kommt, feststellt, dass sein Vater nicht mehr lebt und ergründen möchte, was da genau passiert ist, warum sein Vater gestorben ist und wie. Und es dabei dann halt plötzlich mit der Inquisition zu tun bekommt und dann nach und nach halt Intrigen und die Ränke im Hintergrund aufdeckt. Und zusammen mit dem Krieger, einer Elfe und dem Taschendrachen Schnurk. Faven ist so ein bisschen so, ja, wie soll man sagen, es enthält Elemente, die dann doch eher lustig und so All-Age sind. Und es hat aber auch einige recht brutale Elemente, die dann doch so eher erwachsen sind und in dem Jugendroman nicht so passen. Man merkt, dass der Autor da so ein bisschen, also der Peter zeichnet das so ein bisschen so als Roman, der ihn am längsten begleitet hat, mit dem er so, da hängt auch sein ganzes Herz dran, weil er damit so ein bisschen so seinen Einstieg, das ist quasi der zweite Roman, den er geschrieben hat und seine Hinwendung zum ernsthaften, echten Autor, und das merkt man dem Roman auch an, hat eine unheimliche Entwicklung stattgefunden. Blutroter Stahl ist unsere Sword and Sorcery-Anthologie mit namhaften Autoren aus der Indie-Szene, also die Anja Bagus zum Beispiel, und Herausgeber sind der André Skora, der Ingo Schulz, der Gleichenbauer, genau. Und das Besondere daran ist, dass die Kurzgeschichten illustriert sind. Also es gibt für jeder, die sind illustriert, auch von vielen Illustratoren, die man so kennt. Zum Beispiel Volker Konrad von Los Muertos oder Ratten hat mitgezeichnet. Und für Leute, die die archaische, brutale Helden-Fantasy mögen, ist es, glaube ich, ein richtig toller Band, weil es tolle Geschichten sind, ein cooles Artwork. Und Kaisersturz ist der von Felix. Kaisersturz ist der erste Band der Westwind-Trilogie. Exil ist als E-Book schon erschienen und erscheint nächsten Monat als gedrucktes Buch. Der dritte Band ist bereits im Lektorat. Ich denke, so im August, September erscheinen. Es wird noch weitere Bände, weitere Romane in der Welt von Westrin geben. Westrin erinnert so ein bisschen ans Römische Reich. Ein Kaiser herrscht über ein großes Imperium. Es ist ein schwacher Kaiser. Das Imperium zerfällt langsam. Und die Trilogie beginnt eigentlich damit, dass das Reich von mehreren Seiten angegriffen wird. Und klar ist, dass das Reich wohl fallen wird. Und eine kleine Gruppe von Legionären, die kaiserlichen Zwillinge in Sicherheit bringt.
Okay.
Jedenfalls versucht, sie in Sicherheit zu bringen, um das Überleben des Imperiums halt zu sichern. Ob das gelingt oder nicht, kann man dann nachlesen. Also es ist schon natürlich klar, wird es ihnen gelingen, denn die spielen ja im zweiten Band auch wieder mit, wie man den Klappentext entnehmen kann.
Ja gut, so. Dass Leute im Roman überleben, ist nicht mehr ganz
so in. Das ist auch tatsächlich bei Felix gar nicht so in. Also der Bodycount ist enorm hoch. Und er wandelt da so, er selbst sagt ja, David Gemmel ist ein großes Vorbild, aber offenbar auch George Martin.
Mhm.
Die Liste der Personen, die aus dem Leben scheiden, ist enorm lang und man sollte sich da auch nicht zu sehr an eine Person binden.
Okay.
Es könnte sein, dass sie zwei Seiten später das Zeitliche segnet. Also es ist kein Roman für Kinder oder Jugendliche, sondern schon eher was für Erwachsene.
Okay.
So, kommt aber enorm gut an. Also wenn man sich die Rezensionen anschaut, ist es die richtig gut, die Leute sind durchweg begeistert. Felix ist halt ein Autor, der weiß halt, wo er hin möchte. Er weiß, was er hat Unmengen Ideen. Und er weiß, er möchte Geschichten erzählen und möchte davon leben.
Mhm.
Und das drängt bei ihm halt alles andere zurück. Also während wir nach der Arbeit müde und kaputt froh sind, wenn wir Game of Thrones gucken können, setzt er sich halt hin und schreibt.
Schreibt Game of Thrones, genau.
Er schreibt Game of Thrones. Und er schreibt halt jeden Tag und kontinuierlich. Also wenn er Grippe hat, wenn ich Grippe habe, liege ich flach. In der Regel, ich mache nur das, was ich machen muss, und der schreibt auch mit Grippe. Getreu dem Motto, ne? Schlechte Seiten kann man überarbeiten, nicht geschriebene Seiten hat man halt nicht.
Klar.
Und das zieht er jetzt seit 2 Jahren kontinuierlich durch.
Okay.
Und ich glaube, der hat, wenn ich das richtig zähle, ich finde diese 4 Rising-Romane, Arcadia, Lockdown, mittlerweile fertig sind 5 für uns, sind 11. 11 Romane, ich glaube in 2 Jahren, 11 oder 12.
Harter Output.
Also, ne? Und, also nach dem, was ich gelesen habe, sind selbst die Schlechten ganz gut. Also.
Das scheint ein Händchen für zu haben.
Kann er echt, hat er auch wirklich.